Ja, zuerst grüßen wir uns und das von ganzem Herzen. Ich bin ja immer gern bei und unter euch. Nach 85 Jahren Gemeinde hängt man schon an jeden Einzelnen und freut sich. Es ist ja auch ein Privileg, dass ich, obwohl ich hier in Langensteinbach in der Wohnung auf einem Stuhl sitze, euch in der Versammlung alles sehen kann. Das ist also kostbar. Und wir grüßen euch alle von hier und auch die, die von außen zugeschaltet sind. Die sehe ich ja auch manchmal so ganz klein im Bildschirm und auch alle die, die jetzt zugeschaltet sind. Ja, wir hatten vor 8 Tagen eine ganz große Freude. Da hat uns der Dargo mit seiner Marlene und ihren 5 Kindern besucht. Ja, da gab es für eine Stunde, ja, eine ganz klare Luft aus dem Erzgebirge. Hat uns wohlgetan. Uns sehr gefreut. Ja, das andere wäre, eigentlich müssten wir heute Morgen ja über ein anderes Thema sprechen. Es brennt ja im Nahosten lichterloh von allen Seiten und vielleicht wäre es gegeben und sinnvoll, wir würden über das Thema sprechen. Israel und der kommende Friedens- und Sicherheitspakt, der von dem falschen Messias mit Israel und den Völkern um Israel herum geschlossen wird. Das wäre nach diesem Krieg für mich das Nächste. Aber vielleicht kommen wir gelegentlich noch einmal darauf zu sprechen und ihr selber könnt ja an Dorf Chemnitz mal dieses Thema wählen. Das war's. Also, wir wünschen uns jedenfalls einen frohen und gesegneten Sonntag. Euch möchte ich gerne heute Morgen mitnehmen. Einmal über das Thema die Erkenntnis Gottes und die Fülle des Christus nachzudenken. Um einen Einstieg zu bekommen, müssen wir einmal etwas Grundsätzliches beachten. Wir haben alle eine Bibel vor uns, das Wort Gottes. Es ist gedruckt. Manche sagen, sie hätten die Heilige Schrift. Nun, von dem Original gibt es ja kein einziges Exemplar. Das Alte Testament wurde in Hebräisch und das Neue in Griechisch bzw. Aramäisch geschrieben. Was wir haben, sind Abschriften. Das sind Handschriften. Ja, sogar sehr viele gibt es davon. Die bekanntesten, vielleicht schon einmal gehört, ist der Sinai-Text, der wurde ja dort gefunden, und der Vatikan-Text, der liegt in Rom, und der Alexandrinus, der liegt in Alexandria. Zwischen diesen Texten, da gibt es auch Unterschiede und Abweichungen. Und in manchen Texten fehlen sogar ganze Verse und auch manchmal ganze Abschnitte. Zum Beispiel der Missionsbefehl ist nicht eindeutig. Er fehlt in vielen Handschriften. Ja, und auch zum Beispiel ganze Texte aus dem Markus-Evangelium. Und von diesen Handschriften, die es gibt, gibt es dann vielleicht über 1000 Übersetzungen. Ich habe davon nur 40. Und diese Übersetzungen führen uns oft auch wegen der unterschiedlichen Wiedergabe zu Problemen, zu Spannungen und auch manchmal zu Streit. Manche Differenzen könnte man, hätte man textnah übersetzt, völlig ausgeschlossen werden. Aber die Macht der Tradition verhindert das. Hartmut Meyer-Gerber, der Gründer der Langensteinbacher Höhe, erzählte einmal auf der Brüderkonferenz, dass er einen Theologen gesprochen habe, der ganz neu die Bibel übersetzt hatte. Warum er denn das Wort Äon oder Äonen mit Ewigkeit übersetzt habe? Er müsste doch als Theologe wissen, was da im eigentlichen dort steht. Seine Antwort: Ich werde doch nicht so dumm sein, die Leute damit zu beunruhigen. Und da wissen wir schon, dass es schwierig wird, wenn wir unsere Bibel vor uns haben. Übrigens, der Martin Luther hat nach einem übersetzten Text der Vulgata, das ist der Text in lateinischer Sprache, uns die Bibel in Deutsch übersetzt. Als ich 14 Jahre war, kaufte ich mir die Stuttgarter Jubiläumsbibel mit Erläuterungen und einer Wortkonkordanz. Anlässlich einer Bibelfreizeit in Woltersdorf, das ist bei Berlin, da bin ich dann nach West-Berlin mit der S-Bahn und habe dort mir diese Bibel gekauft. Ich habe diese Bibel geliebt, über alles. Ja, und mit 20 kaufte ich mir dann eine unrevidierte Elberfelder. Und nachdem ich die zerlesen hatte, kaufte ich mir noch eine. Diese war mit Leerblättern, also das ist, wenn zwischen den Seiten noch ein Leerblatt zu finden ist. Also das ist perfekt. Das muss man sagen. Und heute lesen wir miteinander nach der revidierten Elberfelder Schofield Bibel. Weshalb? Weil die Schrift größer ist, kann man die besser lesen. Natürlich haben mich über 7 Jahrzehnte Gemeinde geprägt und tausende Gespräche geführt, weil man hartnäckig an falschen Wortformen und Traditionen festhält. Wie sollen wir aber dem geschriebenen Wort nachkommen? Wie sollen wir das Wort festhalten, wenn es ganz anders im Grundtext zu lesen ist? Und wie sollten wir wissen können, wenn wir diese Sprache nicht gelernt haben? Ja, das ist schon ein kleines Problem. Aber es gibt da Hilfsmittel für uns Laien, um den Text besser verstehen zu können. Ihr wisst ja, es ist die Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. Und hier sind bei den meisten Wörtern ja Zahlen, Nummern versehen und man kann dann die Nummer aufschlagen und findet das Wort dann in Griechisch, in Hebräisch und in Deutsch. Zu lesen und auch erklärt. Dann auch alle Vorkommen in der Bibel aufgeführt, sodass wir uns selber ein Bild machen und selbstständig forschen können, was geschrieben steht. Ich will nur um den Text, den wir dann behandeln, verstehen zu können, will ich nur auf ganz wenige Beispiele aufmerksam machen. Und dann auch Unterschiede feststellen von dem normalen Bibellesen. Und alles steht in dem sogenannten Wort Gottes aufgeschrieben. Ja, da lesen wir zum Beispiel von einem Osterlamm, was unser Herr mit seinen Jüngern gefeiert hat. Ja, wissen wir ja, ein Osterfest, einen Ostersegen. Und keiner will wissen, dass es sich eigentlich um das Passahlamm handelt, was Gott dem Volk Israel zur ewigen Satzung auferlegt hat und nicht um eine Göttin Ustera. Ja, und dann lesen wir vielleicht auch von einem ersten Tag der Woche, den Sonntag, wo unser Herr aus dem Tod auferstanden ist. Aber überall, überall steht dort, es war an einem Sabbat. Es gibt keine einzige neutestamentliche Gemeinde in unserer Bibel, die an einem Sonntag sich versammelt hat. Immer und überall lesen wir, dass es an einem Sabbat geschah. Ja, und dann lesen wir noch, das ist ja uns allen bekannt, von einer Wiederkunft des Herrn Jesus mit Kraft und Herrlichkeit, dass er von allen gesehen wird. Aber es steht doch, dass er auf dem Ölberg herabkommt, der bei Jerusalem liegt, also territorial eindeutig, ohne Diskussion. Und dass er zu einem zwölfstämmigen Volk Israel kommt und sonst nirgends woanders hin. Offenbarung 1,7, ihr kennt doch die Stelle alle. Jahrzehnte ist uns das bekannt und wir lesen es ja oft. Offenbarung 1, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstochen haben. Und heulen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Also noch einmal der Eidschwur. Albrecht übersetzt, und bei seinem Anblick werden wehklagen alle Geschlechter und Völker der Erde. Ja, so ist es. So schreibt er. Und wir müssen sagen, nein, so ist es eben nicht. Eine solche falsche Übersetzung hat die Glaubensgemeinde dahin gebracht, dass Israel erledigt ist und dass deshalb auch keine Erwähnung mehr findet. Die gesamte Theologie ist ja dahin ausgerichtet, dass anstelle Israel das neutestamentliche Gottesvolk der Nationen gesetzt wurde. Da kann man nur sagen, welch ein Skandal. Sacharja 12, und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden, sie, das Haus David, werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und sie werden über ihn wehklagen. Oder auch in Matthäus 24, 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen. Ja. Und ich muss es sagen, nicht alle Geschlechter der Erde. Vielleicht könnten wir in unserer Bibel das vermerken und korrigieren. Keine Rede von den Geschlechtern der Erde, sondern von den Stämmen des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Bei diesem Kommen wird ja die Gemeinde des Leibes Christi, weil sie vorher entrückt wurde, mit dabei sein. Und zwar in der Person des Messias und Menschensohnes. Jedenfalls bekommt die Christenheit den Sohn des Menschen, den König und Messias Israels, bei seiner Wiederkunft nicht zu sehen. Das sind doch so gewaltige Unterschiede. Und wir könnten eine ganze Stunde fortfahren und aufzeigen, wie jede Übersetzung den Stand des Übersetzers widerspiegelt. Das war ein ganz kleiner Vorspann. Sonst haben wir Schwierigkeit, das Thema und die Wahrheit von der Erkenntnis Gottes verstehen zu können. Und jetzt machen wir gedanklich einen Strich und beginnen mit dem eigentlichen Thema. Bei dem Begriff Gotteserkenntnis geht es ja um den einzigen Gott, den Gott der Götter, den Allerhöchsten. Und bei dem anderen Begriff, Fülle Christi, geht es um seinen einzig gezeugten Sohn, Jesus Christus. Beides sind ja die Repräsentanten der Schöpfung und der Ausgang all dessen, was erschaffen wurde. Ja, natürlich können wir fragen, gibt es diese beiden schon immer? Wenn wir von Jesus Christus, den Sohn Gottes, reden, dann besagt schon das Wort oder der Begriff Sohn, dass er zu irgendeiner Zeit geboren wurde und demzufolge keine ewige Existenz hat. Die meisten Brüder, die ich kennenlernen durfte, waren alle überzeugt, dass der Text in Psalm 2, Vers 7 das älteste Wortzeugnis ist, was wir in unserer Bibel vorfinden. Und dort lesen wir, Yahweh, das ist nun auch so ein Name. Ja, wenn ich das jetzt euch sage, dieses Wort Yahweh steht eben in meiner unrevidierten Elberfelder Bibelübersetzung 1905. Später wurde aus diesem Namen, das ist mein Name, und den schärft ein. Und das will ich, dass dieser Name durchgetragen werde unter deinem Volk. Und da wurde dann aus diesem Namen Yahweh Jehova. Und bei der revidierten Elberfelder, da hat man diesen Namen weggestrichen und hat aus dem Namen Herr gemacht. Zwar hochgeschrieben, Aber Herr ist kein Name, sondern ein Titel. Das ist für mich schon ein klein wenig Verfälschung, aber das nur nebenbei. Dort steht in Psalm 2, Vers 7, Jahwe sprach zu mir, du bist der Sohn meiner Liebe. Heute habe ich dich geboren oder gezeugt. Das ist im Hebräischen und Griechischen das gleiche Wort. Das heute steht also noch sehr weit vor 1. Mose 1. Also, wenn wir diesen Vers lesen und Gott sprach, Gott schuf Himmel und Erde, dann gab es dieses Wort schon. Denn bevor etwas geschaffen wurde, war der Sohn existent. Denn mit und durch seinen Sohn ist ja alles erschaffen worden. Das heute ist ja ein Zeitwort. Und es zeigt uns auf, dass mit der Zeugung des Sohnes eigentlich auch die Zeit begann. Denn mit und durch den Sohn wurden ja auch die Äonen erschaffen und sind durch das Wort Gottes entstanden. Das Wort Gottes, der Logos Gottes, das ist ja auch der Sohn Gottes. Und wenn in den meisten Übersetzungen hier von Welten geschrieben ist, lesen wir aber im Grundtext, dass es nicht Welten, Materie war, sondern Äon, Zeit, ein Zeitbegriff. Und neben diesen beiden Begriffen, Gott und Sohn, den einzig gezeugten Gott und den Sohn seiner Liebe, haben wir doch dann noch den Heiligen Geist. Und dieser Geist ist nicht doch ein Gott, sondern die wesenhafte und wirksame Kraft und Energieausstrahlung von Gott und dem Sohn. Ich füge ein, mit Personalcharakter. Es ist der gleiche Geist von beiden. Und das, was wir heute Vormittag betrachten wollen, hat es nicht so sehr mit uns zu tun, sondern mit Gott und seinem Sohn. Vielleicht fragen auch manche, müssen wir denn das wissen? Ja, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus kennenzulernen, der ja auch unser Gott und Vater ist und den auch unser Herr Jesus Christus zum Gott und Vater hat. Das ist doch ein zutiefstes Verlangen von allen, die aus Gott gezeugt und geboren sind. Säuglinge, ja, sind Unmündige und Kleinkinder. Die bitten um ein Eis. Söhne aber begehren den Willen und die Gedanken und Absichten des Vaters verstehen zu lernen. Habe euch ja oft das Bild eines großen Unternehmers vor Augen gestellt. Wie er seinen Sohn, als er erwachsen war, in sein Büro rief und ihm den geheimen Tresor öffnete und ihm zeigen wollte, was er alles als zukünftige Projekte plante und vor Augen hatte. Der Sohn aber den Vater bat, lieber mit den anderen draußen Fußball spielen zu dürfen. Der Vater geht enttäuscht in sein Zimmer und weint. Ob das Gott, der Vater, unser Vater im Himmel, auch heute das tut? Ob der Interessenlosigkeit der Gläubigen könnte man das wohl annehmen? Neuerdings gab ich einem älteren Ehepaar ein kleines Heft von der Entrückung zum Lesen. 3 Tage später bekam ich es wieder und sagte, ich brauche das nicht. Ich hätte es gerne Ihnen gegeben. Ja. Aber Sie meinten, wir brauchen das auch nicht, weil das für uns zu einseitig und kompliziert ist. Und ich ihnen dann sagte, da bin ich aber enttäuscht. Ich habe gemeint, sie wären gläubiger. Die beiden Angesichter hätte ich ein bisschen sehen. Ja, also, so ist das oft. Das war zu viel für sie. So sieht es eben aus, wenn Menschen nicht wachsen wollen und deshalb dann als Säuglinge sterben. Zuerst soll es uns ja um die Erkenntnis Gottes gehen. Dieser Begriff Erkenntnis hat in den vergangenen 2000 Jahren Übles ertragen und aushalten müssen. Ich habe ja auch versucht, in den vergangenen Jahrzehnten den Gemeinden es immer wieder klar vor Augen zu stellen. Vergeblich. Die Macht der Tradition hält uns alle gefangen. Der Begriff Erkenntnis ist ein solch gewaltiger, inhaltsschwerer, dass wir Mühe haben, das zu erfassen, was darunter ausgesagt werden muss. Liebe Geschwister, eine herzliche Bitte. Erkenntnis ist nicht die Anhäufung von Wissen, nicht die Summierung, alles zusammenzufassen im Sinne von Klugheit, immer mehr und höher, sondern beschreibt einen Lebensvorgang wie eines gezeugten und geborenen Kindes, eines geborenen Menschen. Wir lesen schon ganz am Anfang, Abraham erkannte seine Frau Sarah und sie gebar. Und das hängt mit Erkenntnis zusammen. Er erkannte Erkenntnis. Und wiederum erkannte Abraham seine Frau und sie gebar wiederum. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir mit dem Erkennen und der Erkenntnis uns auf einen lebenszeugenden Vorgang hinweisen lassen. Erkenntnis hat es immer mit Einswerden, mit Hingabe, mit völliger Identifizierung zu tun. Wenn zum Beispiel zwei Menschen eins werden zwecks Zeugung eines Kindes. Deshalb habe ich ja vor vielen Jahren auch bei einer Auseinandersetzung den Satz geprägt: Erkenntnis bedeutet das liebesmäßige und wesenhafte Einswerden durch Hingabe an Christus, zwecks Zeugung göttlichen Lebens in uns. Und wir schauen uns nun mal ein paar Zeugnisse aus dem Worte Gottes an. Da lesen wir Jesaja: Darum wird mein Volk weggeführt werden aus Mangel an Erkenntnis. Israel hat keine Erkenntnis und keine Einsicht, denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Und man nimmt es nicht zu Herzen. Und da ist keine Erkenntnis und keine Einsicht. Das waren einige Gedanken aus dem Alten Testament. Nun gehen wir einmal zu dem Lehrer der Gemeinde, Paulus. Paulus ringt und er betet für die Glaubensgemeinden in Ephesus und auch in Philippi, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist. Wir haben ihn doch schon, den Heiligen Geist. Aber Paulus meint, zu diesem Erkenntnis bedarf es noch zusätzlich eine Entfaltung des Heiligen Geistes, auf dass er euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis eins werden, Erkenntnis seiner selbst, ihn zu erkennen. Wir haben doch als gezeugte Kinder und Söhne nicht nur einen Schöpfer über uns, sondern einen Gott und einen Vater, der sich in uns vermehren, vervielfältigen will. Deshalb in den Gemeinden, ja, in Ephesus und Philippi, das waren doch alles gläubige Leute. War das dann nötig, dass Paulus noch zusätzlich dafür betet? Es waren Menschen Träger des Geistes. Weshalb musste Paulus dafür beten, dass sie zusätzlich noch den Geist der Weisheit und Offenbarung erhielten? Die Erkenntnis, um Gott und seinen Sohn erkennen zu können, haben wir schon einmal ein solches Gebet in einer Gebetsgemeinschaft gehört? Wir merken, wie flach alles geworden ist. Ob sie gewesen ist, weiß ich nicht. Aber wir in der letzten Generation verspüren das. Da geht es doch hauptsächlich bei den Gebeten um, ja, um was geht's da? Nur um uns, um mich, um meiner und mir. Die Gotteserkenntnis hat eine große Tiefe, umfasst auch alle Dimensionen des Weltalls und ist unausschöpfbar mit Gottes Leben gefüllt. Da bekommt man Einsicht, Einblick in Zusammenhänge und Absichten und Gedanken Gottes und wird eins mit ihr dass es uns nicht nur um uns geht, sondern darüber hinaus um alles, was existiert. Ja, und wir wissen ja, dass dann Paulus auch die Vielfalt der Brüder aufzählt in der Wortverkündigung, Prophetie und Evangelisation, Hirten und Lehrer. Weshalb ist denn die buntfarbige Schar jeden Sonntag unterwegs? Damit wir aufgebaut werden, eingerenkt werden, damit wir erkennen, wozu wir von Gott gedacht und gemacht worden sind und nicht immer nur fromm in den Himmel herumflattern wollen. Bis wir hingelangen, und zwar wir alle, nicht nur ein paar Leute im Dorf Chemnitz und die zugeschaltet sind. Zu diesem bis alle gehören alle gezeugten Kinder Gottes. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis eins werden, des Sohnes Gottes, dass wir mit ihm uns völlig identifizieren. Und dass er in uns zu dem erwachsenen Mann heranreife. Zuerst embryonal. Aber dann soll ja der in uns gezeugte Mensch wachsen. Zu seiner göttlichen Bestimmung. Zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Hier haben wir also den zweiten Begriff. Fülle Christi. Aber wir bleiben noch bei der Erkenntnis Gottes stehen. Dieser Vers beinhaltet ja unser heutiges Thema. Von der Erkenntnis Gottes und der Fülle Christi. In uns wächst nämlich durch die Zeugung göttlichen Lebens eine Christusgestalt heran, wo die Glieder auch zu dem Leibe passen, wo er das Haupt davon ist. Wir tragen ja ein Gottesgen, eine Gottesnatur in uns. Den von oben gezeugten Menschen, der die Fülle des Christus darstellt. So steht es an unserem Text. Ja, dann lesen wir drüber weg und fragen kaum einmal, das kann doch überhaupt nicht sein. Das geht gar nicht an, dass wir die Fülle Christi ausmachen. Und so steht es auch gar nicht da. Wir sind nicht die Fülle, auch wenn wir es lesen. Wir sind die Ergänzung. Das fehlende Teil, da steht dort Pleroma. Wenn Christus das Haupt ist, dann sind wir als Gemeinde und Glieder in diesem Organismus seine Ergänzung. Das fehlende Teil, die Vervollständigung. Die Vervollständigung kann mit nichts sonst ausgefüllt werden, als nur mit den Gliedern, die zu diesem Christusorganismus gehören. Und deshalb können wir nicht sagen, die Gemeinde ist die Braut und irgendetwas, was da alles in der frommen Welt aufgezählt wird. Das ist nicht zu fassen. Und ich war ja zweimal in Sibirien. Und was triffst du dort an? Sind ja meistens Mennonitengemeinden auch. Da gibt's Leib Christi. Da gibt's nur Braut. Und diese Gemeinden, die ich besucht habe, die sprachen von den Leib, den Gliedern Christi. Und das hing damit zusammen, dass der Urgroßvater einmal vor vielen Jahren in der Ukraine mit Schröder zusammengekommen ist. Und Schröder war ja der bekannteste, der dieses wunderbare Evangelium von der Gemeinde als sein Leib der Gemeinde vermittelt hat. Unter anderem. Ja, also, es ist deshalb so wichtig, wenn es um Wachstum geht, wohin denn und wohinein denn sonst in den Christus hinein? Wo sollen denn wir sonst anders unseren Platz finden? Dieses Bild von der Gemeinde des Leibes Christi als Organismus mit den vielen Gliedern ist so eindringlich, so unvergleichlich, so einmalig, so überaus erhaben, herrlich. Wir sind ein Teil von ihm und bilden als Leib die Vervollständigung des Christus, der das Haupt ist. Wenn ich von einer Torte ein Stück herausnehme, ist diese nicht mehr vollständig. Und wenn an einem Auto alles perfekt zusammengebaut ist, die vier Räder aber fehlen, dann sind die Räder das Pleroma, die Vervollständigung des Autos, wie wir die Vervollständigung als Glieder für das Christushaupt sind. Das ist so einfach und so überwältigend, aber es ist nichts zu machen. Man hält fest und kann sich nicht korrigieren lassen. Ob wir wohl das noch lernen könnten? Noch einmal, nicht die Braut, die Tochter Zion, wenn man überlegt, jahrhundertelang hat man zu Weihnachten weiter nichts gemacht, als die Gemeinde als die Tochter Zion besungen. Wir waren nie und werden auch nicht die Tochter Zion sein und werden. Und wenn man dann die Johannes-Offenbarung auslegt, da gibt es ja auch so viele Gruppen, hier als Glaube der Heiligen, das müssen wir ja auch sein. Und die da versiegelt werden, ja, wer ist versiegelt, das müssen wir auch sein. Oder die unsehbare Schar, das müssen wir auch sein. Alles, alles, was zu denken ist und man sein kann, will man sein. Aber das, was der Vater vor Beginn der Schöpfung uns zugedacht und aus uns gemacht hat, nämlich Söhne, die zum Vater passen und Glieder zu dem Leib Christi, nein. Nein. Stundenlang könnte man sich streiten. Brauchen wir nicht mehr und wir sind alt geworden. Wir können es auch nicht. Es ist so viel Falsches in unseren Herzen aufgespeichert. Das wird, ja, wenn wir nach oben entrückt werden, eine bittere Korrektur geben. Epheser 1. 21. Und Gott hat alles den Füßen Christi unterstellt und ihn als Haupt über alles zuerst seiner Gemeinde gegeben. Das wissen wir ja. Der Christus ist aber auch das Haupt jedes Fürstentum, jeder Obrigkeit, all den Kosmokratoren ist er Haupt und wir mit ihm zusammen. Zuerst seiner Gemeinde ist er als Haupt gegeben. Gemeinde gegeben. Und jetzt kommt bei Paulus ja diese wunderbare Hinzufügung, und die gibt's nur in den paulinischen Briefen. Das glaubt man ja auch nicht. Und das will man ja auch nicht wahrhaben. Und dagegen streitet man und lehnt sich auf. Hat aber nicht begriffen, dass dieser Apostel der Einzige war, der uns das Geheimnis von der Gemeinde enthüllte. Gemeinde, die da ist sein Leib. Und jetzt kommt wieder das Wort, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich sag's noch einmal. Denk doch einmal nach. Die Fülle sind wir nicht. Wenn wir Glieder des Christusleibes sind, kann nicht die Hand oder der Leib sprechen, wir. Wir sind die Fülle. Wir machen etwas voll, meinetwegen ein Glas oder einen Eimer. Wir sind aber nicht der Eimer. Wir sind die Ergänzung von dem, was fehlt. Wir sind die Vervollständigung. Und diesen Begriff sollten wir schon auch in unserer Bibel mal vermerken. Jemand sagt mir, in diese Bibel hinein, nein, das ist die Heilige Schrift, da kann ich keine Buchstaben auswechseln. Tja, ich habe ja vorhin der Einleitung aufmerksam gemacht. Wir haben das Original nicht in der Hand. Das waren Abschriften und Übersetzungen. Und die sind auch manchmal sehr mangelhaft. Mit der Leibesgemeinde wird der ganze Christus dargestellt. Er wird vollständig. Und damit wird er auch handlungsfähig. Alles das hinauszuführen, was für diesen Gesamtchristus bestimmt worden ist. Und deshalb ist das Bild von der Gemeinde, wenn da immer von Gemeinde geredet wird, dann frage ich oft nach, von welcher Gemeinde redet er eigentlich? Es gibt viele Gemeindekonstellationen. Eine Urgemeinde, eine alttestamentliche Gemeinde und was weiß ich alles. Aber es gibt nur einen Gemeindebegriff, der mit einem Leib zusammengebunden ist. Und der ist nicht auswechselbar. Wirklich nicht. Mit Braut oder sonst welchen Bezeichnungen. Dieser Satz, den wir gelesen haben, ist ja noch gar nicht mal das Ende. Das Ende, nein, ist es nicht. Es geht ja noch weiter. Wir vervollständigen den Christus als Haupt, der einmal alles in allem vervollständigt. Wir kommen dann kurz noch auf diesen Satz zu sprechen. Philipper 1, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. In Erkenntnis. Und das Wort, was unser lieber Tobias gelesen hat. Ich höre nicht auf, für euch zu beten, zu bitten, dass ihr erfüllt sein möget mit, könnten wir das Bund ausmacht, mit Erkenntnis, mit Einswerden, mit Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig, glaubwürdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen Gottes, in jedem guten Werk Frucht bringen und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Dem Apostel Paulus lag sehr viel daran. Und dem Heiligen Geist geht es permanent darum, dass eine solche gewaltige Wahrheit von so einer Berufung und Bestimmung, Glied an dem Leibe Christi zu sein, auch eine sichtbare Darstellung im Wandel zur Folge hat. Der Text gibt uns hier eine überzeugende Antwort, das Erfülltwerden mit Erkenntnis seines Willens. Das muss ich erst einmal wissen, was Gott will, einverstanden, dass Gott von einem Geheimnis da redet, Geheimnis seines Willens, das er aber uns, seiner Gemeinde, bekannt gemacht hat, nämlich am Ende und beim Abschluss der Vollendung aller Zeiten, das ganze All, nicht nur uns, unter dem Christushaupt einen Platz zu geben. Das, was wir als Erstling seines Leibes Christi sind, das wird in der Vollendung das ganze All sein, nämlich Glieder des Leibes Christi, wo er Christus das Haupt davon ist. Liebe Geschwister, das kann man doch gar nicht aushalten, wenn man einmal den Mut hat, darüber nachzudenken und da ein Stück stehen zu bleiben. Das ist nicht zu fassen, was da geschrieben ist. Davon sollen wir mit der Erkenntnis seines Willens noch erfüllt, ausgefüllt sein. Die gleichen Anliegen, die gleichen Gedanken und Willensabsichten, wie unser Gott und Vater und sein Sohn hat, durchdringen und erfüllen auch unsere gesamte Lebensexistenz. Welcher will dieser Gott? Da könnte man fragen, wollen wir denn wenigstens das auch, was unser Gott will? Nicht einmal das wird gewollt. Was will er denn? Dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit eins werden mit der Wahrheit. Und die Wahrheit ist kein Dogma, sondern eine Person. Alle Menschen einmal wesenhaft eins werden mit dem Sohn. Das steht unter dem Willen und Wohlgefallen Gottes. Vor vielen Jahren habe ich ein Büchlein nach zwei Verkündigungen verfasst. Und es ist überschrieben, das All ist aus Gott durch den Sohn und kehrt lebendig zurück in Gott, den Vater. Und ein Freund von mir hat es einen Bibelschullehrer zum Lesen gegeben. Und er schrieb dann eine Antwort. Und das kann ich euch eigentlich auch vorlesen. Ich habe die nämlich. Und da schreibt dieser hochmotiviert und studierte Mann, es waren wertvolle Gedanken darin, aber eine Allvollendung könne er auf keinem Blatt der Bibel finden. Ja, da bleibt einem die Luft weg. Das sagt ein gelehrter Theologe und Bibelschullehrer. Und nun wird es noch etwas komplizierter, aber ich muss euch diesen Gedanken noch mitgeben. Wegen des Begriffes Erkenntnis, Epignosis. Ja, da gibt es nämlich noch ein Wörtlein, was der Heilige Geist sehr platziert im Worte Gottes verankert hat. Und das ist der Begriff Wissen. Die Kenntnis, die Wissenschaft, die Gnosis. Obwohl diese Begriffe sehr unterschiedlich sind und sich auch unterscheiden, werden sie wahllos durcheinander übersetzt, stehen vor uns und werden so wiedergegeben, sodass wir bei dem Lesen nicht klarkommen und auch nicht wissen können, was wir lesen. Die einzige Ausnahme von den vielen Übersetzungen ist die konkordante Wiedergabe von Knoch, und Dieter Wahr, Übersetzung von Bader. Und nun lesen wir mal nur ganz wenige Satzteile, damit wir ein Bild bekommen, wie falsch alles sein kann und wie groß die Mühe ist, da durchzuschauen. Da steht zum Beispiel, wir wissen aber, denn wir haben alle Erkenntnis. Die Erkenntnis bläst sich auf, macht hochmütig und stolz, aber. Kennt ihr das aber? Aber die Liebe dagegen erbaut. Denn um deiner Erkenntnis willen kommt der Schwache um. Hier finden wir auf gar keinen Fall das Wort Erkenntnis, sondern nur das Wissen. Wisst ihr, tausende Mal ist uns ja der Vorwurf um die Ohren geflogen, dass wir wegen der Erkenntnis hochmütig und stolz wären. Und nichts und gar nichts steht davon zu lesen. Und der normale Bibelleser findet natürlich zwischen diesen Aussagen mit der Erkenntnis und dem Wissen einen Widerspruch, vermag ihn aber nicht zu lösen. Ich lese weiter, und wenn ich Prophezeiungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetzen, aber die Liebe nicht habe, so bin ich ein Nichts. Die Liebe vergeht immer, seien es Prophezeiungen. Sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, die Zungenrede. Sie wird aufhören, sei es Erkenntnis. Sie wird weggetan werden, zunichte gemacht, wird aufhören und wird ein Ende nehmen. Liebe Geschwister, wenn ihr einmal nachdenken und ja, wenn wir den Mut haben, uns persönlich kritisch zu hinterfragen, das kann doch gar nicht sein. So groß ist der Widerspruch. Und tatsächlich steht hier nichts von Erkenntnis. Es steht nichts von Erkenntnis, sondern nur von Wissen, wird hier geredet. Wie soll denn das angehen, wenn Paulus ringt, damit wir alle von der Erkenntnis seines Willens erfüllt sein sollen, völlig und ganz mit Haut und Haaren. Nicht eine Zelle darf eigenständig argumentieren. Und dieser Ringkampf ist abgedeckt mit dem Wohlgefallen Gottes. Und das alles wird in Zukunft keinerlei Bedeutung mehr haben. Es wird einfach zunichte werden. Das zwingt doch jedes Kind Gottes einmal zum Nachdenken. Wenigstens zum Nachdenken. Ich habe keinen anderen Wunsch. Wenn ich aus meinem Leben erzählen wollte, in wie vielen Bibelwochen in ganz Deutschland ich mit dieser Thematik zu kämpfen gehabt habe, da würde es euch allen schlecht werden. Und zum Abschluss noch ein Zeugnis aus Epheser 3, 18, 19. Dieses Zeugnis übertrifft ja alles, was bisher wir behandelt haben. Und da lesen wir, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget, mit allen Heiligen. Es geht also nicht nur um die paar Leute, die heute Vormittag hier im Raum sitzen und die zugeschaltet sind, sondern es geht um alle Heiligen, um die Gesamtheit aller Glieder des Christusleibes. Ja, da geht es ja nicht um Vergebung meiner Sünde. Wir sollen erfassen, und zwar alle Dimensionen des Weltalls. In der Breite, in der Länge, in der Höhe und in der Tiefe. Und zu erkennen, die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft. So, und da sind wir wieder plattgewalzt. Weil diese Schriftstelle alles niedermacht, was wir an Erkenntnis gelernt haben, einzig gewonnen haben. Nur weil man hier nicht konsequent wiedergegeben hat, was denn geschrieben steht. Die Liebe kann niemals die Erkenntnisse übertreffen, weil die Erkenntnis ein liebesmäßiges Einswerden ist. Ein liebesmäßiges Einswerden. Die Liebe Christi, die alles Wissen übertrifft. Ich kann euch nur den guten Rat geben. Streicht wenigstens das R bei der Erkenntnis dort an dieser Stelle. Epheser 4, Epheser 3, 18 durch. Auf dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Wir sind gleich am Ende. Wir holen aber trotzdem noch einmal ganz, ganz tief Luft. Denn das, was hier geschrieben steht, ja, also das kann man in menschlicher Worte nicht fassen. Liebe, die alle Erkenntnisse übertrifft, das ist ein riesengroßer Widerspruch. Und mit dieser Aussage schlagen die meisten Prediger und Theologen das Verlangen und Wachsen in der Erkenntnis Gottes den Versammlungsbesuchern ins Gesicht. Dieser Vers hat alles kaputt gemacht, was uns allen Kostbarkeit und Herrlichkeit von der wahren Gotteserkenntnis geschenkt worden ist. Auch hier lesen wir die Liebe, die alles Wissen oder jeder Wissensvermittlung überlegen ist. Ja, also ein Liebesvorgang, der mit Zeugung verbunden ist, nennt die Schrift Erkenntnis. Ja, und wie soll dann die Liebe die Erkenntnis übertreffen? Kann das mir jemand erklären? Aber dieser Vers ist noch nicht zu Ende. Auf dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Tausende Mal überlesen. Gelesen und überlesen. Und wir nehmen uns oft gar keine Zeit, um da mal nachzufragen, was das denn eigentlich bedeutet. Das Erfülltsein hängt ja mit Vervollständigung zusammen. Das haben wir gelernt. Wir als Gemeinde und Glieder des Christusleibes vervollständigen den Christus, weil er das Haupt ist. Und wir der Leib. Wir sind sein Pleroma, seine Vervollständigung. Und nun geht das noch eine Stufe höher. Das Haupt über den gesamten ganzen Christus, Haupt und Glieder. So lesen wir es in 1. Korinther 11. Das ist Gott, der Allerhöchste. Und nun haben wir das gleiche Bild, wie von dem Christus und der Gemeinde. Gott ist das Haupt des Christus, des Gesamtchristus. Des Gesamtchristus. Das sind wir drin und das ganze All. Bestehend als Haupt und Glieder. Und nun tritt das Christushaupt zurück, unterstellt sich dem Vater als Glied und Leib, der unter Gott als das Haupt seinen Platz findet. Wir sind dann in der Vollendung nicht nur die Vervollständigung des Christus, sondern mit ihm zusammen. Die Fülle, das Pleroma, sind wir die Vervollständigung Gottes. Auf dass ihr vervollständigt, erfüllt sein möget, zu der ganzen Fülle Vervollständigung Gottes. Weil der Allerhöchste sich zu einem Haupt über den Christus gestellt hat, sind wir zusammen mit Christus als Leib die Vervollständigung Gottes. Und das wird ja sehr klar in 1. Korinther 15 bezeugt. Da werden wir von dem Meer der Liebe Gottes fast ertränkt. Unausdenkbar ist das Evangelium. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, eine Stunde in deiner Gegenwart reicht aus, um uns an dich und deinen Christus zu verlieren. Lass deine Gnade auch weiterhin wirksam uns begleiten auf dem Weg zur Vollendung. Geh mit uns nach Hause und lass uns weiterhin dein Wort lebendig und groß werden. Amen.